Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wieder mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Bevor wir reinstarten, kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben am 12. Februar unseren Milan-Kongress in Augsburg. Also wer keinen Bock auf Fastnacht und Karneval hat, bei uns gibt's viel zu lernen und zu sehen. Und am Abend haben wir ein kleines Privatkonzert vom Giovanni. Wie heißt er gleich mit Nachnamen?
Zarella.
Zarella, der Zarella. Und der liebe Patrick wird auch auf der Bühne sein, weil wir stellen eine neue bahnbrechende Trainingsart vor.
Und ich singe nicht, versprochen.
Genau, und da wird Mario was zu erzählen und du wirst ein bisschen in die Tiefe gehen und ich werde auch ein bisschen was zu anderen Sachen erzählen. Also kommt vorbei, ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. So, aber jetzt starten wir rein. Wir haben uns heute das Thema Schmerzen ausgesucht. Jetzt kann man sich fragen, was kann man über Schmerzen labern, aber wir zwei Chaoten schaffen das wieder ziemlich lang und viel zu labern.
Ich bin zuversichtlich, ja.
Weil Schmerz tatsächlich ein großes Thema ist. Also erstens mal ein großes Thema, weil sehr, sehr viele Menschen betroffen sind und weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Ideen gibt zu Schmerzen, will ich mal als Überbegriff sagen. Und wir haben ja von Five Seite auch so unsere bisschen eigenen Ideen, zumindest mal was die Schmerzen so im orthopädischen Bereich angehen. Und da würde ich ganz gerne mal zur Einordnung für euch alle eine kleine Folge zu aufnehmen hier. Patrick, von welcher Seite fangen wir an? Hast du eine Definition für Schmerz?
Ja, ich habe eine Definition von Schmerz. Ich habe auch mal eine deutsche rausgesucht, weil die von der IASP, also die International Association for the Studies of Pain heißt das, glaube ich. Die ist ein bisschen schwerer verständlich. Die übersetzte Fassung lautet: Schmerz ist eine unangenehme Sinnes- und Gefühlswahrnehmung, die mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung verbunden ist oder so beschrieben wird.
Das ist die alte aus den 70ern, ne?
Ende das 60er, ist, nee, das ist tatsächlich schon die aktualisierte.
Okay, aber die klingt eigentlich wie die uralte.
Ja, vielleicht ist die deutsche Übersetzung einfach gleich geblieben. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, hat sich ja auch jetzt nicht so arg wahnsinnig viel getan in der Richtung.
Genau. Aber ich finde es schon mal ganz spannend. Ich habe mich mit der Definition von Schmerz zugegebenermaßen vorher auch noch nicht intensiver auseinandergesetzt. Und was ich aber gut fand, da war ich positiv überrascht, war, dass es nicht nur als Sinneswahrnehmung, sondern eben auch als emotionale Wahrnehmung dargestellt wird. Weil da kannst du mit Sicherheit auch aus der Erfahrung viel dazu sagen.
Ja, also was auf jeden Fall ein Riesenthema ist, was wir hier im Podcast betrachten sollten, ist das Thema Schmerz in Verbindung mit Angst. Also wie viel krasser ein Schmerz oder allgemein eine Problematik wahrgenommen wird, wenn Angst on top kommt. Also machen wir ein praktisches Beispiel. Es hat jemand seit Jahren chronisch mit dem Rücken zu tun. Und war da schon oft in Therapie und hat vielleicht schon OPs hinter sich oder. Also du bist schon lange schmerzgeplagt mit deinem Rücken. Dann wirst du auf jede Veränderung in deinem Rücken extrem sensibel reagieren. Also irgend so eine Empfindung, wo wir zwei sagen, oh, Kreuzhebentraining war gut. Würde so jemand dann in Verbindung mit der Angst schon denken, um Gottes Willen, jetzt geht's wieder los. Ich krieg wieder einen Hexenschuss, ich krieg wieder das, ich habe wieder einen Bandscheibenvorfall und so weiter. Das ist also ein Thema, wo Angst eine große Rolle spielt, wo ich auch an der Stelle schon mal an alle appellieren möchte, die irgendwie im professionellen Kontext mit Klienten zu tun haben oder Patienten zu tun haben. Wir können mit unseren Worten da schon unfassbar viel positiv bewirken oder auch negativ bewirken, je nachdem, wie wir mit den Leuten sprechen zu ihrer Thematik. Das ist schon mal hier ein wichtiger Punkt. Und natürlich ein anderes Beispiel, wenn du denkst, du hast was ganz Schlimmes. Also du hast irgendwie einen Schmerz in der Leiste und denkst dann, um Gottes Willen, das ist Hodenkrebs oder so, ne? Und dann nimmst du das ganze Thema viel, viel drastischer war, weil diese Gedankenwelt, diese Angst, das könnte jetzt das und das sein, das Thema auch verstärkt. Ja. Und deshalb ist natürlich Emotion und Schmerz nicht zu trennen. Und was wir heute auch wissen, glauben zu wissen, glaube ich, der Robert Schleib relativ viel auch zugeforscht, dass wenn es dir halt stressmäßig nicht gut geht, hohe Cortisolspiegel und so weiter, dann verspannt das ganze System und Schmerzen verstärken sich auch oder können dann auch erst auftreten. Also so das typische stressbedingte Rückenschmerzen und solche Sachen.
Das können wir ja
auch mal mit reinnehmen.
Der Zusammenhang zwischen unspezifischem Rückenschmerz und Stress, der ist ja wirklich gut bekannt.
Der Robert Schleib beschreibt es in seinem Buch auch so, dass die teilweise auf rauspräparierte Faszienstückchen von Leichen Cortisol draufgeträufelt haben und das dann wirklich sich zusammengezogen hat. So beschreibt er das zumindest in seinem Buch. Das war, glaube ich, eine Forschungsgruppe mit ihm in Ulm irgendwie, wo er das so beschreibt. Also da sind auf jeden Fall auch Zusammenhänge da. Wobei ich jetzt schon wieder ein bisschen gesprungen bin, weil da sollte man nachher eh allgemein mal drüber sprechen, was diese Spannungsthematiken in Faszien, Muskelstrukturen und so weiter eben auch mit Schmerz zu tun haben.
Genau, aber ich würde das gerne noch kurz bekräftigen, was du gesagt hast mit Stress, Angst, auch Depression. Das ist auch gut bekannt, dass jegliche Formen oder Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit, der mentalen Gesundheit, die mit der, ich sag mal, übermäßigen Zeichnung von negativen Lebensrealitäten irgendwie zu tun haben. Also Angst, Depression, Panik, was ja auch irgendwo dazwischen liegt oder dazugehört, die führen zu einer veränderten Schmerzwahrnehmung, aber auch zu einer Überinterpretation. Ja, und das sind, glaube ich, zwei der Kernbegriffe, die wir in dem Kontext da auch nennen sollten. Also veränderte Schmerzwahrnehmung und eine Überinterpretation der Situation, die das Ganze dann halt einfach, ich nenne es mal, katalysiert. Ja, genau, das wollte ich nur noch ergänzen.
Ja, und da sind wir eigentlich schon ein bisschen im Thema, weil mittendrin, weil ich würde zum Beispiel die These aufstellen, dass wir heute dieses Überinterpretieren wirklich gesellschaftlich machen. Also wenn wir jetzt Schmerz anschauen im historischen Kontext, also wo kommt der Mensch her, wenn wir ganz weit zurückgehen, irgendwie Jäger-Sammler, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen, dann gehen wir mal, was weiß ich, 200-300 Jahre zurück, wo die Menschen noch ganz, ganz anders gelebt haben, wie wir heute. Da wurde mit Sicherheit mit Schmerz anders umgegangen als heute. Und er wurde mit Sicherheit aus dem Erlernten, also mit Sicherheit ist gar nichts, aber ist meine These, dass dadurch, dass halt Schmerz viel mehr Teil des Lebens war, weil du hattest keine Ibuprofen, die du einwerfen konntest. Du hattest irgendwie mal Zahnschmerzen in deiner Kindheit, gab es halt dummerweise keinen Zahnarzt, wo du hin konntest. Also all die Dinge, Verletzungen, irgendwelche Zahngeschichten, aber auch die klassische Grippe oder Krankheit, die du irgendwie hattest, die halt mit Schmerzen einhergeht, mussten die Leute damals halt irgendwie ertragen und sie mussten auch trotzdem zum ganz, ganz großen Teil weiter funktionieren. Also hat ein Jäger-Sammler sich jetzt irgendwie verletzt, dann konnte der halt nicht sagen, gut, ich hole mir jetzt einen gelben Zettel und dann bleibe ich mal 14 Tage zu Hause und dann gucke ich mal, wie es wird, sondern der musste ja irgendwie weiter funktionieren. Ne? So, und das ist etwas, was natürlich heute komplett andersrum ist. Ne? Wir werden also schon ein Stück weit so erzogen, dass Schmerz was Schlechtes ist. Oder nicht was Schlechtes, aber etwas, was man nicht haben will und was man möglichst irgendwie beseitigt, wegdrückt, wie auch immer. Das heißt, wir wachsen heute damit auf, du hast Kopfschmerzen, du wirfst eine Ibu ein oder eine Aspirin ein oder eine Paracetamol ein. Du hast Zahnschmerzen, du wirfst irgendwas ein, gehst direkt zum Zahnarzt, bekommst geholfen. Ne? Du hast also diese ganzen Schmerzerfahrungen deutlich weniger als früher. Und ich würde schon sagen, dass wir heute einmal deutlich sensibler sind, schmerzempfindlicher sind. Also was wir eben Also ich glaube, der Schmerz hat sich als solches nicht verändert, aber was wir draus machen oder wie wir drunter leiden und wie wir auch damit umgehen oder was wir für Schlüsse daraus ziehen im Sinne von, ich muss mich schonen, ich muss mich erholen, ich muss was auch immer.
Ja.
Früher, glaube ich, ganz anders. Und es ist ja jetzt nicht nur mit Verletzung, Krankheit, Zahnschmerzen, all diesen Dingen, sondern es war ja auch das Thema Wärme und Kälte. Also die Menschen damals waren ja auch dem allen viel mehr ausgesetzt. Also auch das ist ein Thema, ne? Wir sind ja heute gewohnt, ich sitze hier, draußen sind Minusgrade, ich sitze hier im T-Shirt und nehme mit dir einen Podcast auf irgendwie, weil wir sind gewohnt Heizung, wir sind gewohnt warme Dusche, wir sind gewohnt super Kleidung, wir gehen vom Haus mal kurz ins Auto, alles warm, alles schick, alles schön. Das heißt, wir haben ja viel, viel weniger heutzutage, was ja auch schön ist, also nicht falsch verstehen, mit dem Thema Schmerz zu tun. Und jetzt kommt so ein bisschen die Kehrseite, wenn uns dann eben etwas betrifft, Rückenschmerz, Gelenkschmerz, was auch immer, dass wir dann halt eben mit dieser Erfahrung nicht so gut umgehen können. Und da eben auch ja, oft ganz, ganz viel reininterpretieren oder eben auch vielleicht nicht mehr das tun, was der natürliche Mensch tun würde, nämlich irgendwie das Signal wahrnehmen, hinschauen, hinhören, aber irgendwie weitermachen. Und wir tendieren halt heute dazu, so aus der Intuition raus, oh, es tut was weh, das kann nicht gut sein, ich leg mich mal hin und warte, bis es weggeht. Und das funktioniert halt für den Mensch oft nicht so gut.
Ja, also wenn wir es jetzt vielleicht mal mit der Lautstärke am Fernseher vergleichen wollen, dann war früher der Fernseher eigentlich immer auf Lautstärkestufe 10 gestellt. Und wenn mal was war, hat man es vielleicht auf 12 gestellt. Ja, also die Lautstärke durch den Schmerz erhöht sich dann auf 12. In der modernen Welt, wo dauerhaft einfach weniger solcher Sinnesreize und Schmerzen auf uns einwirken, ist so das Grundrauschen nicht mehr bei Lautstärke 10, sondern vielleicht bei Lautstärke 5. Und wenn jetzt der Schmerz das Ganze auf 12 erhöht, nimmt man das natürlich im Delta deutlich stärker wahr, diesen Unterschied. Ich glaube, das ist das, was du ja eigentlich auch damit ausdrücken wolltest. Ja. Ich finde auch ganz spannend, dass du da mal jetzt mal Bezug genommen hast zu einer Zeit, in der es noch keine, nicht nur keine Annehmlichkeiten wie Heizung und Klimatisierung und sonstiges gab, sondern auch, wo es keine Analgetika, also keine schmerzstillenden Mittel irgendwie gab. Denn ich beobachte das immer häufiger, dass mir Menschen um mich rum irgendwie berichten, ich habe Schmerzen im Rücken oder sonst wo, also ist völlig egal, ich habe Schmerzen. Und wenn man die dann so beobachtet oder fragt, was sie dann eigentlich dagegen tun, ist, ja, sie nehmen eine Ibu und sonst nichts. Das heißt, die nehmen Schmerzmittel, um, obwohl ihr Körper ihnen etwas signalisiert, das ja offensichtlich nicht gut ist, einfach genauso weitermachen zu können wie vorher. Also Schmerzmittel werden heute einfach oder hauptsächlich genommen, damit man so weitermachen kann wie vorher. Ich greife das später nochmal auf. Aber früher war das so, wie du sagst, die Leute hatten Schmerzen, mussten trotzdem weitermachen. Die haben aber dann nicht genauso weitergemacht wie vorher, sondern die haben ihr Verhalten entsprechend diesem Schmerz eben angepasst, mussten aber weitermachen. Also das eine bedingt das andere, ja. Und das führt mich zu der Frage, die ich jetzt relativ früh auch schon klären möchte. Welche Funktion hat denn Schmerz? Ich glaube, das ist eine zentrale Frage für diesen ganzen Podcast.
Also ich hätte drei Punkte, die mir auf jeden Fall so klar sind. Einen, den wahrscheinlich die wenigsten so auf dem Schirm hätten, ist Lernen.
Ja, exakt.
Du fasst auf die heiße Herdplatte, lernst, ist doof, mach's nicht mehr. So, extremes Gegenbeispiel dazu. Es gibt ja Menschen, die ohne Schmerzempfinden auf die Welt kommen oder mit stark reduziertem, haben extrem geringe Lebenserwartung. Also Schmerz ist für uns, also um zu lernen, extrem wichtig. Das ist eigentlich schon im zweiten Punkt. Ist also überlebenswichtig im Sinne von uns schützen. Also Schmerz schützt uns. Und das Dritte war eben dieses wie würde ich das als Überbegriff nehmen? Also du kannst gerne gleich rein, weil ich mach's aus dem Kopf, du hast bestimmt irgendwelche tollen Definitionen rausgesucht, wie ich dich kenne, ist der Bereich also Lernen, Schutz und als drittes, Mann, ich hatte es doch gerade auf den Lippen liegen, Mensch.
Verhaltensänderung?
Ja, Verhaltensänderung, nee, also dieses auf etwas hinweisen. Also dieses Achtung, hier ist was nicht in Ordnung, wenn du weitermachst, kommt eine Schädigung zum Beispiel. Also dieses
das meinte ich damit, mit der Verhaltensänderung, genau.
Genau das ja. Würde ich als drittes nehmen.
Haben wir was? Weil da die Abgrenzung zum Schutz ein bisschen schwierig ist, weil der Schutz ja im Grunde genommen.
Na, Lernen ist ja auch Schutz.
Also, genau, also man lernt, das nicht erneut oder nicht noch länger zu tun, was gleichzeitig auch den Schutzfaktor darstellt, weil wenn man es länger tun würde, würde der Schaden größer werden.
Genau.
Ja, angenommen, du brichst dir ein Bein und es tut nicht weh, dann trittst du noch dreimal drauf und dann ist der Bruch definitiv nicht besser als vorher.
Wobei ich hier auch nochmal einhaken möchte, und das ist für uns Menschen extrem schwierig und ich glaube, es war auch für den frühen Menschen schon schwierig, der hatte nur wenig Wahl. Das kann ja auch sehr täuschen. Also machen wir den Klassiker, du hast massive Rückenschmerzen und du hast dann eben diesen Schmerz und der vermittelt dir, wenn du da jetzt weitermachst, dann geht was kaputt. Und tatsächlich ist ja oft das Gegenteil der Fall. Also wenn du jetzt diesem Schmerz komplett nachgibst und legst dich aufs Sofa, ist die Chance, dass sich das verstärkt, viel größer, als wenn du dich moderat bewegst. Ich bin aber bei dir, wenn ich natürlich dann Vollgas versuche, beim nächsten Training den neuen Kreuzheberekord aufzustellen, dann ist es auch nicht richtig. Also da sollte man dann schon dem Signal nachgeben, dass da was nicht gut ist, ne? Aber genau. Da ist eben diese Mitte zu finden, ne? Ganz, ganz wichtig, glaube ich. Oder das sollte auch hier unser Appell an die Leute sein. Wenn ihr irgendwo jetzt im orthopädischen Sinne, also ich rede nicht davon, du hast dir den Finger abgeschnitten, im orthopädischen Sinne irgendwo einen Schmerz hast, dann ist es auf der einen Seite wichtig, weiter zu bewegen und gezielt zu bewegen, zu trainieren, vor allem auch in die Beweglichkeit, in die Range of Motion, in die Funktion. Aber eben auch die Grenzen einzuhalten, wenn gerade etwas da ist, dass du nicht etwas schlechter trainierst, schlimmer trainierst und so weiter. Und da gilt es halt immer, das richtige Maß, die richtigen Übungen, die richtigen Übungsausführungen, all diese Dinge irgendwo zu beachten.
Da kann man vielleicht auch einfach zwischen akutem Schmerz und chronischem Schmerz unterscheiden. Ja,
ja, aber ist in der Therapie auch oft schwierig auseinanderzuhalten.
Ja.
Ich habe die Tage mich wieder mit befasst, was niedergeschrieben. Weil das Ding ist ja, du hast ja da so verschiedene Felder, ne? Du hast einmal akut, dann hast du chronisch, wenn was länger als 3 Monate anhält, nach Definition. Und du hast noch das Thema Schmerzgedächtnis, ne? Und die haben alle ihre Bewandtnis irgendwo. Aber für mich jetzt als Therapeut, für mich persönlich, wenn ich mit Leuten arbeite, ist die Unterscheidung nicht so groß.
Weil, okay, dann ich präzisiere es. Akut wäre jetzt der Schmerz, wie ich schon sagte, wenn ich ein gebrochenes Sprunggelenk habe und belaste das, dass es quasi in dem Moment des Handelns einfach starke Schmerzen auslöst. Nicht über die Dauer von mehreren Tagen, dass das persistiert, sondern einfach, dass eine bestimmte Handlung ein bestimmtes Maß an Schmerz auslöst. Und das andere mit chronisch wäre tatsächlich eher, ist der Schmerz dauerhaft so unterschwellig da? Ja, war definitorisch nicht ganz sauber von mir. Das ist absolut richtig.
Also ich bin da ja auch ein bisschen ein Eigenbrötler an der Stelle. Also ich tue mich halt mit diesen typischen, also wenn wir jetzt auf Therapie gucken, wenn ich mit Menschen arbeite, als Therapeut oder als Trainer, dann tue ich mich mit dieser Abgrenzung ein bisschen schwer. Also weil sich es eben für mich persönlich in meinem Vorgehen nicht so sehr unterscheidet. Ich begründe das mal kurz. Ich habe super oft mit Menschen zu tun, wo es dann heißt, ich habe ein Schmerzgedächtnis, das ist diagnostiziert, das haben die mir gesagt, ich war da und da und da und ich habe das so und so viele Jahre und es hat sich bei mir ins System eingebrannt. So, und du hast manchmal das Glück, du arbeitest mit denen einmal, bist halt genau in der richtigen Ursache, die bisher halt vorher niemand so entlarvt hat. Und du kannst mit einmal so eine Verbesserung hinkriegen, dass halt das Schmerzgedächtnis irgendwie obsolet ist. Weißt du, so, das ist einfach meine persönliche Erfahrung ganz, ganz oft. Hatte gerade wieder vor kurzem eine junge Dame da, die Frau von einem guten Kunden, die seit Ewigkeiten mit was rummacht. Und dann habe ich mir die abends einmal angeschaut, behandelt, mit der ein paar Übungen gemacht und es hat einfach sofort einen Switch gemacht, ne? So. Und die waren halt davon überzeugt, dass seit Jahren in dem System so eingebrannt und festgefahren, dass es sich halt nicht lösen lässt. Also das möchte ich nur sagen und nochmal, das ist einfach meine eigene Meinung, die weiß ich auch, dass die sich sehr unterscheidet von der aktuellen Datenlage. Da wird ja sehr, sehr viel oder hat man sehr, sehr viele Indizien für die Schmerzgedächtnistheorie gefunden, aber ich persönlich habe es eben oft, Gott sei Dank, für die Leute, für die Betroffenen, Gott sei Dank, oft erlebt, dass es halt nicht so viel Schmerzgedächtnis ist, wie gedacht. Schmerzgedächtnis, wie gedacht, das hört sich auch.
Ja, sehr gut. Ja, aber du hast gerade so ein Wort gebracht, was mir in dem Kontext Schmerz immer bei mir immer gedanklich aufpoppt, was für mich halt auch irgendwie zentral ist, um damit umzugehen. Aber an der Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Ich bin weder Mediziner noch Neurowissenschaftler. Ich bin Sportwissenschaftler. Ich habe dann vielleicht auch an der Stelle nur eine Art informierte Meinung, aber ich bin bestimmt kein Experte zu dem Themenfeld. Aber wenn wir so einen akuten, kurzfristigen Schmerz haben, ja, ich habe ein gebrochenes Sprunggelenk, trete drauf, es tut weh, dann können wir direkt zuordnen, was den Schmerz ausgelöst hat und was wir tun sollten, um den Schmerz zu vermeiden. Idealerweise nicht mehr aufs gebrochene Sprunggelenk stellen. Ja. Wenn wir jetzt aber so einen etwas länger persistierenden Schmerz haben, der in den meisten Fällen ja auch irgendwo im myofaszialen System, also im Bindegewebe oder im Muskelgewebe verortet ist, dann tut die Bewegung dieses Muskels oder dieses myofaszialen Systems vielleicht weh. Das löst auch akut Schmerzen aus oder verstärkt die Schmerzen, die sowieso persistierend da sind. Aber die Leute machen trotzdem das Gleiche wie beim gebrochenen Sprunggelenk. Sie bewegen dann einfach dieses myofasziale System nicht mehr. Und du hast gerade das Wort Ursache gesagt. Und darauf wollte ich jetzt mal hinaus. Denn das ist, glaube ich, so eine Common Misconception in der breiten Bevölkerung, dass die Schmerzlokalisation, also der Ort, wo der Schmerz auftritt, auch gleichzeitig immer die Ursache des Schmerzes ist. Klar, werden dort irgendwelche Nerven komprimiert, sonst würdest du an der Stelle den Schmerz ja nicht fühlen. Aber ist dort tatsächlich die Ursache, warum dieser Schmerz überhaupt aufgetreten ist, zu finden? Und ich glaube, da nähern wir uns jetzt deinem Kernschaffensgebiet, Wolf.
Ja, vielleicht tun wir das nochmal einmal ganz kurz festhalten, dass da jetzt kein Missverständnis aufkommt, auch bei der Zuhörerschaft. Wenn du halt wirklich etwas hast, wo du dich, wie jetzt dein gebrochenes Sprunggelenk als Beispiel, also wo Gewebe, Knochen, was auch immer, wirklich geschädigt ist, also physisch kaputt. Genau da macht Ruhigstellen unbedingt Sinn, dass der Körper das wieder heilen kann. So, Klassiker, brichst dir den Knochen, gibst drum, 6 Wochen, die Welt sieht anders aus. So, ganz, ganz wichtig. Also bei allem, was wir so sagen, wir meinen nicht den gebrochenen Unterschenkel, sondern wir sprechen ja mehr jetzt über diese orthopädischen Geschichten. Du hast einen Knieschmerz, einen Arthroseschmerz, einen Hüftschmerz, einen Schulterschmerz, einen Rückenschmerz, so diese Dinge, Kopfschmerz. Diese Sachen, und zwar ein Kopfschmerz, ohne dass jetzt irgendwie eine Hirnblutung oder irgendwas da ist, sondern du hast, was weiß ich, Migräne wegen Nackenverspannung, solche Sachen. Also das sind die Dinge, über die wir ja maßgeblich sprechen, wenn wir davon reden, nicht stillhalten, etwas tun, bewusst tun und so weiter. Ne? Das ist einfach kurz zur Einordnung, finde ich wichtig. Vielleicht schauen wir einmal so kurz drauf. Also du hast gerade ja auch gesagt, der Schmerz ist nicht zwingend da, wo die Ursache des Schmerzes ist. Da würde ich gerne beim Rückenschmerz bleiben, weil da haben wir ja so unsere These, wobei das nicht unsere These ist. Die These habe ich vor vielen Jahren vom Walter Packi gelernt. Ihr habt ja hier im Podcast schon seinen Sohn kennenlernen dürfen, den Wolfgang Packi. Falls ihr es noch nicht angehört habt, schaut gerne mal. Diese sind noch online, die Folgen. Und wir machen bestimmt auch in Zukunft noch einige Folgen zusammen. Und der Walter Packi hat immer gesagt, die Klingel ist nicht da, wo die Glocke ist. So, also du hast irgendwo eine Klingel, einen Knopf, wo du drauf drückst und irgendwo anders läutet eine Glocke. So.
Schöner Spruch, ja.
Genau, und so hat er das auch beschrieben mit Schmerzen. Und ein so ein uns ganz prägendes Beispiel was viele, die mir schon lange folgen, so oder in ähnlicher Art bestimmt schon gehört haben, ist halt dieses Thema bei den Rückenschmerzen. Weil in unserer Theorie, in unserem Praxiserleben ist eben so, dass der größte Teil von Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich die Ursache hat in einer Verspannung in der Becken- und Bauchmuskulatur und oft noch in der Oberschenkelmuskulatur, vor allem Rectus femoris. Also sprich, die Muskeln auf der Gegenseite haben ein Problem. Die tun aber nicht weh. Also zumindest nicht, solange du sie nicht behandelst oder irgendwas. Das heißt, die Leute haben keinen Leistenschmerz, keinen Oberschenkelschmerz, keinen Bauchschmerz, sondern sie haben ganz klar einen Schmerz im unteren Rücken, obwohl eben nach unserem Verständnis Verspannungen vorne vorherrschen und der Rücken eigentlich gar nicht unbedingt das große Problem hat, sondern eher reagiert auf die Spannung von vorne. Und der Packi hatte dann immer die Theorie dazu, dass er gesagt hat, der Körper setzt da den Schmerz, wo er den größten Effekt hat. Also, würde der Körper uns einen Bauchschmerz machen, dann würden wir nicht aufhören, schwere Sachen zu heben zum Beispiel. Was aber die Spannung erhöht im Bauch, ne? Sondern wir würden halt irgendwie denken, irgendwas organisch stimmt nicht oder so. Und wenn der Körper den Schmerz aber in den Rücken projiziert, so war immer seine Theorie an der Stelle, dann reagierst du eben und hebst nicht mehr schwer und passt auf bei deinen Bewegungen und so weiter, was dann eben dem Körper einen größeren Nutzen bringt, als wenn jetzt ein Bauchschmerz da wäre. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Körperregionen. Also du hast einen Knieschmerz, der irgendwie für dich undefinierbar ist und super oft ist der Popliteus in der Kniekehle oder so, ne? Also der tut aber nicht weh, sondern das Knie als solches tut weh, weil dein Körper dir sagen will, mach mal mit dem Knie gerade ein bisschen Halbgas. So, ne? Oder in der Schulter ist es super oft Subscapularis oder super oft Infraspinatus, der aber nicht weh tut, sondern einfach, es ist einfach ein Schulterschmerz da in manchen Bewegungen als Beispiel, ne? Und eben, was der Packi auch immer viel Wert drauf gelegt hat, was uns in der Five-Philosophie auch super stark geprägt hat, ist dieses, die meisten orthopädischen Schmerzen tun in Bewegung weh. Also habe ich einen Knieschmerz, tut das weh, wenn ich Treppen runtergehe oder Treppen hoch oder eine tiefe Hocke mache oder eine Kniebeuge mache und so weiter. Sobald ich das Knie einfach nur liegen lasse und in Ruhe lasse, tut es dann oft nicht mehr weh. Das heißt, für ihn war das so der Rückschluss, eine gestörte Funktion tut weh, wenn ich eben die Funktion abverlange. Und sein Ding war immer, und das haben wir für uns vollkommen übernommen und ist für mich bis heute absolut die logische Vorgehensweise, Funktion wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn Funktion wieder in Ordnung ist, dann ist sehr, sehr oft eben auch die Schmerzthematik weniger. So, das habe ich lange zu erklären und leider ist der Walter schon verstorben, aber das waren für mich so die Kernlearnings vor über 20 Jahren, die mein therapeutisches und Trainerarbeiten und Arbeiten bei Five maßgeblich geprägt haben und die für mich heute immer noch ganz, ganz viel Richtigkeit in der Praxis haben.
Ja, bin ich bei dir. Also auch aus meiner Trainersicht. Ich bin ja nicht nur Wissenschaftler, sondern ich trainiere tatsächlich auch Leute mit dem, was ich da so in Studien lese, mache ich das ganz genauso. Also du kannst niemanden an einer Bewegung belasten, schon gar nicht maximal belasten, wo die Funktion ohne Belastung nicht gegeben ist oder nicht störungsfrei funktioniert. Formulieren wir es besser so.
Ja. Ja. Was aber halt in der Praxis oft trotzdem gemacht wird. Also du hast ja so zwei Lager. Wir haben jetzt vorhin gesagt, viele ruhen sich zu schnell aus oder schonen zu viel dann. Aber es gibt natürlich auch das andere Lager, gerade Richtung Leistungssport und so, wo halt eben draufgeknallt wird und stumpf weitergemacht wird, obwohl Funktionsstörungen da sind. Ne? Und beides ist halt nicht richtig. So. Und was ich vielleicht noch da ergänzen möchte, um diese Schmerztheorie nach Walter Packi da irgendwie nochmal vielleicht zu Ende zu bringen. Wir sehen eben bis heute bei den Schmerzthematiken, sei es jetzt im Knie, im Rücken oder sonst irgendwo, Verspannungen ist eigentlich so der richtige Überbegriff, glaube ich. Also du hast einen Muskel, der nicht mehr richtig loslassen kann, der sich ein falsches Bewegungsmuster antrainiert hat. Mach mal Beispiel Rückenschmerz. Du sitzt 8, 9, 10, 15 Stunden am Tag Und irgendwann werden deine Strukturen vorne im Körper funktionell kürzer. Also für alle wissenschaftlichen Klugscheiß an der Stelle, ja, der Muskel verkürzt nicht.
Inklusive mir.
Ja. Genau, aber er kann keine Länge mehr zulassen. Also die Leute stehen auf, richten sich auf und du hast permanent eine Spannung auf der Vorderseite. Das kann man als Therapeut sehr, sehr gut mal so abchecken. Du hast Leute auf dem Rücken liegen, eigentlich müssten auf der Liege, eigentlich müssten Bauchmuskeln und Co. im Liegen entspannt sein. Du versuchst mal unter den Rippenbogen zu greifen, Zwerchfell zu palpieren und so, du merkst, scheiße, der Bauch hat total Gegenspannung. Das ist einfach Tonus da, Spannung da, die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, die da so nicht hingehört. So, das ist so der Kern, wo wir bei Schmerzen, sei es im Knie, Schulter, Hüfte, sonst irgendwo, immer als erstes schauen, sind irgendwo Strukturen, die nicht mehr loslassen können, die dauerhaft Spannung haben, die dauerhaft Tonus haben. Und da versuche ich erstmal zu schauen, wie kriege ich die wieder raus, wie kriege ich wieder Länge rein, also funktionell Länge rein und wie bekomme ich das Gelenk oder die Gelenke oder die Kette wieder in eine vernünftige Funktion rein. Ne? Und bei jeder Körperregion gibt es eben unterschiedliche Bereiche, die typisch verspannt sind, die eben Schmerzen auslösen können. So, das ist so das, wo wir uns entlanghangeln. Und der größte Unterschied dazu eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, wo wir angefangen haben, nach Walters Biokinematik zu arbeiten, woraus das Five dann auch entstanden ist, dann ist der größte Unterschied eigentlich, dass die klassische Trainingslehre früher zumindest, heute immer noch, nicht mehr ganz so schlimm, versucht, alles über Kraft zu lösen. Also es gab ganz lang so diese Denkweise, wenn was weh tut, muss was zu schwach sein und dann kräftige ich das und dann wird's besser. Und das ist da, wo wir eigentlich den größten unterschiedlichen Ansatz haben dazu, weil wir eben sagen, Kraft ist geil, Muskeltraining absolut unabdingbar. Ich glaube, da haben wir ja schon eine Million Mal drüber gesprochen. Mhm. Aber wenn es darum geht, Schmerzen zu lösen, dann ist Kraft oft nicht der richtige Ansatzpunkt. Und da könnte ich jetzt auch viele Beispiele machen aus dem Leistungssport. Was immer ein schönes Beispiel ist, was ich sage, ist der liebe Francesco Friedrich, Bobfahrer, absolutes Ausnahmetalent, zigfacher Olympiagewinner, brutaler Athlet, brutal stark. Ich glaube, ich habe es schon öfter gesagt im Podcast, der macht so lustige Sachen wie Ausfallschritte mit einer 180 Kilo Langhantel auf dem Rücken. Ne? Also der ist unfassbar stark. Der Franz macht mit 60, 65 Kilo Zusatzgewicht, Klimmzüge und so. Also der ist nicht nur ein unfassbar guter Lenker im Bob, sondern ist auch ein unfassbarer Athlet. So, und der hatte halt trotzdem Schmerzen. Und arbeitet jetzt, keine Ahnung, ich glaube schon mittlerweile seit lang über 10 Jahren arbeite ich mit ihm, mit Five zusammen, wo wir halt seine Schmerzthematiken über Muskellänge gelöst haben und Spannung rausnehmen und nicht über stärker werden, weil stark war der unfassbar. Ne? Und das ist eigentlich so der Unterschied zwischen den Theorien oder der Thesen, dass es eben sehr viele Thesen gibt, wo man versucht, Dinge stärker zu machen. Also so ein Klassiker ist für mich so der Kieser-Ansatz, ne? Starker Rücken kennt keinen Schmerz. Also zu sagen, wenn du stärker wirst, geht der Schmerz weg und funktioniert ja auch oft. Aber wir sind eben der Meinung, stark sein auf der einen Seite, aber vor allem auch Funktion reinbringen, Länge reinbringen, volle Gelenkbeweglichkeit, wie sie auch mal von Mutter Natur gedacht war oder vom lieben Gott. Und das in Einklang bringen und eigentlich erst wieder richtig mit Kraft loslegen, wenn die Funktion eben da ist und wenn die Beweglichkeit wieder da ist.
Ja, oder zumindest parallel daran arbeiten, je nach Schweregrad der Situation.
Genau, manchmal ist durch die Ergänzung auch am wirkungsvollsten. Gehen wir nochmal zum Rücken. Du hast vorne total viel Spannung im Rücken. Dein Rückenstrecker muss das ausgleichen, drum hast du dann irgendwie Stress im Rücken. Und wenn du jetzt natürlich mit Five vorne Länge reinbringst, also viel Extension übst, aber gleichzeitig noch deinen Rückenstrecker irgendwie kräftigst, dann hast du das Beste aus beiden Welten. Also, ne, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig in so einem Kontext hier jetzt in so einem Podcast das vollumfänglich klar zu machen, so. Dafür machen wir ja viele, viele Schulungen und Leute bilden sich bei uns fort und so, weil das jetzt auch nicht so ganz, ganz trivial ist. Ist schon ein einfacher Ansatz, bin ich der Meinung, aber man darf sich damit trotzdem auch mal ein bisschen befassen. Und wo es natürlich geht, heißt für uns immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Aber eben mit Verstand und zielgerichtet.
Muss man individuell wählen.
Würde ich jetzt mit so jemandem aus unserer Theorie, der Rückenschmerzen hat, weil seine Becken- und Bauchmuskulatur verspannt ist, also seine Hüftbeuger und seine Bauchmuskulatur verspannt ist, und ich würde mit den Crunches trainieren, was ja viele immer noch pauschal bei Rückenschmerzen empfehlen, ja, mach Bauchtraining, dann würde ich die Spannung erhöhen, wenn das dann wirklich die Ursache ist. Und diese erhöhte Spannung würde mein Problem wahrscheinlich sogar verstärken. Das heißt, es muss halt dann auch zielgerichtet mit Verstand so trainiert werden, dass ich wirklich die Strukturen, die zu schwach sind, kräftige und die Strukturen, die eher zu viel Tonus haben, Spannung rausnehme und Länge reinbringe. Ne? So. Das mal zu unserer Schmerztheorie. Nochmal, nicht unsere. Im Kern, zumindest wo ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, war von Walter Packi. Vielleicht hat das auch früher schon mal jemand so definiert, aber der Walter war da zu seiner Zeit schon sehr, sehr innovativ mit seiner Biokinematik, was das angeht. Und heute machen es viele so. Also ein Kurt Mooshetter ist so in der Richtung unterwegs mit Myoreflex. Liebscher Bracht, auch wenn das vielleicht von mir taktisch nicht so klug ist, weil der immer überall gehatet wird und so, aber im Kern machen die schon viele Sachen richtig. Das ist nicht so, dass sein Erfolg oder der Erfolg von Liebscher Bracht nur ist, weil die so tolles Marketing machen, sondern die helfen einfach auch vielen Leuten, weil es im Kern gleicher Ansatz ist.
Ähnlich. Ja, also wir haben jetzt ja quasi nur deutsche Akteure oder deutschsprachige Akteure genannt, weil du es auf die Trainingswissenschaft bezogen hast. International ist man da schon ein bisschen weiter. Denkt man mal zum Beispiel an den Kelly Starrett zum Beispiel, ja, der international ja schon seit, ich glaube, über einem Jahrzehnt mittlerweile etabliert ist.
Geschmeidiger Leopard heißt sein Buch, ne?
Genau, richtig.
Habe ich auch schon gelesen.
Ja, und da gibt es aber, es ist nur ein Beispiel von vielen, die das aufgreifen und auch verstanden haben. Und auch in der deutschsprachigen Trainingswissenschaft ist das schon seit einigen Jahren angekommen. Nämlich, dass man halt eben erkannt hat, dass gute sportliche Leistung nur durch die Kombination aus hoher Kraft und hoher Bewegungsqualität zustande kommt. Und die Bewegungsqualität ist unter anderem halt eben auch durch die Bewegungsreichweite, durch die erforderliche Bewegungsreichweite definiert. Von daher, ich bin ganz froh, dass man das so aufgegriffen hat und dass man da auch jetzt mittlerweile in der praktischen Umsetzung dieser Theorien ein bisschen mehr Gewicht schenkt. Und vielleicht bauen wir auch einfach mal gerade so eine exemplarische Kausalkette auf für das, was wir die ganze Zeit beschreiben. Ich habe da jetzt so ein klassisches Beispiel bei mir, was häufig auch bei Kraftsportathleten, aber auch bei Athleten aus anderen Sportarten, aber auch vor allem eben bei, ich sitze hier am Schreibtisch, ich habe auch einen Bürojob, wenn man so will, ja, also bei Schreibtischtätern und Täterinnen häufig zu finden ist, nämlich Schmerz in der vorderen Schulter, also suprakromialer Schmerz, Schmerz unterm Schulterdach, wo kommt's her? Möchtest du mal deinen Take drauf nehmen oder soll ich mal meine Erfahrung schildern?
Also Schulter ist natürlich, ich würde gerne erstmal kurz deine Erfahrung hören. Schulter ist natürlich, also habe ich eine sehr, sehr klare Meinung, wo Schulterschmerzen herkommen und auch sehr, sehr klare Lösungsansätze. Also wer da mal reingucken will, da gibt es uralte Videos von mir hier auf dem Channel mit den 10 wichtigsten Schulterübungen und sowas. Aber es würde hier wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen arg sprengen, weil einfach in der Schulter so viele Strukturen reinspielen und so viele unterschiedliche Funktionsstörungen dazu führen können. Aber als Überbegriff, es sind bei mir in meinem Verständnis immer Funktionsstörungen. Also es kommt zu einer Enge unterm Schulterdach, nicht aus heiterem Himmel. Und ich muss auch nicht mit einer OP das Schulterdach wegfräsen, um das in den Griff zu kriegen, sondern ich muss schauen,
was... Zumindest nicht immer, ja.
Ja, seltenst. Löst denn gerade die Enge da oben aus? Welche Struktur lässt denn das Schulterblatt zum Beispiel gerade nicht los und nicht schön gleiten, dass eben der Rhythmus zwischen Oberarmkopf und Schulterblatt gestört ist? Und
aber
da finde ich immer irgendwas.
Jetzt hast du schon einen gedanklichen Sprung gemacht, der für viele Hörer wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehbar ist, weil was hat denn der Schmerz unterm Schulterdach, also im Schultergelenk, mit meinem Schulterblatt zu tun? Und genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja.
Leg mal los, ich hätte ganz gerne. Das ist mein Lieblingsgebiet, Schulter. Wir sollten mal zur Schulter, da müssen wir mal eine Podcast-Reihe aufnehmen.
Können wir auch machen, auch mit dem Sinn und Unsinn verschiedener Übungen, insbesondere Außenrotationsvarianten.
Ja. Liebe ich ja.
Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Aber ich zeichne das jetzt gerade einmal so auf. Ich gehe mal von oben nach unten, also vom Schmerzlokalisationsort dorthin, wo ich in der Regel eben die Ursache dann vermute oder schon häufig, glaube ich, auch gefunden habe, weil die Ansätze haben dann direkt zur Linderung geführt. Wenn man sich Menschen anguckt, die einen Schmerz in der vorderen Schulter haben, also unterm Schulterdach, das ist alle, die uns zuhören, das Schulterdach ist dieser knöcherne Vorsprung hier oben auf der Schulter, den man gut tasten kann, und wenn man ein bisschen nach vorne geht, hat man da im Grunde genommen den Gelenkspalt vom sogenannten Glenohumeralgelenk, vom Schultergelenk. Und dort ist halt oft so ein Schmerz zu spüren, insbesondere wenn man irgendwelche bogenförmige Bewegungen mit dem Oberarm nach vorne oder zur Seite macht. So, und wo kommt das jetzt her? Bei den Personen sieht man meistens, dass die schon, wenn man sie von vorne anguckt, so einen Schultervorstand haben. Ja? Also die sind so ein bisschen nach vorne innen rotiert. Der Rücken ist nicht so ganz gerade. Meistens haben sie auch eine Protraktion im Kopf, also einen vorstehenden Kopf, also eine übermäßige Krümmung in der Halswirbelsäule. Da stellt man sich die Frage, gut, wo kommt das her? Ja, wahrscheinlich vom vielen Sitzen. Sind wir schon bei den Schreibtischtätern. Dann guckt man sich die mal an und fragt sich, okay, wo kommt denn das jetzt her? Man muss jetzt so drüber nachdenken, wenn dauerhaft der Kopf nach vorne steht, bedeutet das aus biomechanischer Sicht ein dauerhaft wirkendes Drehmoment auf den Komplex der Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Damit also jetzt nicht die komplette Wirbelsäule nach vorne durchhängt, also sich einrundet, muss an irgendeiner Stelle dieses Strukturkomplexes ja eine andere Struktur festmachen, in dem Sinne einen Muskel, damit man sich nicht nach vorne komplett einrundet wie eine Garnele. In der Regel ist das die Tiefbein, also die Muskulatur, die im thorakalen Bereich, im Brustwirbelsäulenbereich liegt, also Trapez, Rhomboideen, alles, was halt eben auch dafür verantwortlich ist, das Schulterblatt nach innen zu ziehen. Und durch diese dauerhafte Haltung des Kopfes nach vorne entsteht also eine muskuläre Beanspruchung, die zu einer Überlastung des mittleren Rückens führt, was wiederum die Beweglichkeit der Schulterblätter einschränkt. Und dann kommt es zu einer sogenannten scapulothorakalen Dyskinesie, also einer veränderten Gleit- und Beweglichkeit, also Gleitfähigkeit und Beweglichkeit des Schulterblattes auf dem Brustkorb, weshalb das Schulterblatt bei Bewegung im Grunde genommen wie am Thorax festgeklebt ist. Und für alle, die das nicht wissen, damit das Schultergelenk sauber arbeiten kann, gibt es den von dir angesprochenen Rhythmus zwischen Scapula und Oberarm, also zwischen Schulterblatt und Oberarm. Das bedeutet, wenn der Oberarm hochgeht, muss in irgendeiner Form das Schulterblatt mit rotieren, damit unter dem Schulterdach ausreichend Platz ist, um nichts zu quetschen. Ergo, wenn ich haltungsbedingt eine starke Verspannung des mittleren Rückens verursache, dann bewegt sich in aller Regel das Schulterblatt nicht mehr so, wie es soll. Und wenn das zu lange so bleibt, wird bei häufigen Überkopfbewegungen dann halt eben der Raum häufig komprimiert zwischen Oberarm und Schulterdach. Dann kommt es dort zu einer Quetschung oder zumindest zur Kompression vom Schleimbeutel, Bizepssehne, Supraspinatussehne, Entschuldigung. Ja. Und dann auch, wenn das überlastungsbedingt ist, dann häufig bei Bodybuildern, Powerliftern, das sind so typische Geschichten, wo es mal zum Bizepssehnenabriss kommen kann, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. So, und dann den Gedanken jetzt noch wirklich auf die Spitze zu treiben, muss man sich dann auch die Frage stellen, warum steht denn eigentlich jetzt der Kopf dann dauerhaft nach vorne? Und dann sind wir ganz häufig bei einer sogenannten sternosymphysalen Belastungshaltung. Das heißt, wir haben dauerhaft zu viel Spannung in der Vorderseite, weshalb das Brustbein dauerhaft nach unten zum Schambein angenähert wird. Und das gleicht der Körper aus, indem er halt eben den Kopf nach vorne streckt und eine übermäßige Krümmung der Halswirbelsäule hat. So, und deshalb ist häufig Schulterblätter freimachen, ventrale Kette auf Länge bringen. Und dann ist in der Regel schon 80% dieses Krieges gewonnen, weil dann wandern meistens die Schultern und der Kopf automatisch wieder nach hinten. Außer es war sehr, sehr lange der Fall, dann muss man vielleicht auch tatsächlich hinsichtlich Haltungsschulung nochmal was mit den Leuten machen. Aber was häufig passiert ist, Schultern stehen vorne, Schulter tut weh, also machen wir Außenrotationsbewegungen. Und die Therapeuten vergessen dabei, dass die Außenrotatoren ja zum größten Teil auch an den Schulterblättern fixiert sind. Also wenn das Schulterblatt sich nicht bewegt, dann ist es egal, was die Außenrotatoren machen. So mein Take auf diese doch recht komplexe Situation.
Also das war schon recht umfangreich und gehe ich alles mit. Man kann das nochmal jetzt weiter aus...
Könnte man,
malen. Was ich ergänzend zu dir sagen wollen würde, dieser Kopfvorstand kommt natürlich auch, weil du ja meistens irgendeine Tätigkeit machst, wo du nach vorne blickst, also Autofahren, zur Scheibe rausgucken. Also dieser Geierhals, wie ich es liebevoll nenne, der kommt natürlich, wie du es beschrieben hast, ne, gekrümmt nach vorne, Schambein und Rippenbogen nah beieinander und all diese Dinge. Und dann zusätzlich, ich muss ja nach vorne schauen trotzdem noch. Also ich muss aus dem Auto rausgucken, ich muss auf meinen Bildschirm gucken, ich muss was weiß ich was. Und das ergänzt natürlich das hier zusätzlich. Und für euch zu Hause, um das, was Patrick gesagt hat, mal für euch zu untermalen oder spürbar zu machen, setzt euch einfach mal hin, nehmt die Schultern bewusst nach vorne in so eine extreme Protraktionshaltung und versucht mal die Arme zu heben. Und dann werdet ihr merken, dass brutal früh Ende ist. Also ich kann das sofort simulieren. Wenn ich eben einen verkürzten Pectoralis Minor, also nur mal das als eine Ursache, Schultergürtel wird nach vorne gezogen, was eben bei, würde ich sagen, wenn du Menschen auf die Liege legst in der Therapie, dann haben 80-90% so eine Protraktionsfestigkeit. Also eigentlich sollten die Schultern locker auf der Liege dann aufliegen. Bei den wenigsten tun sie das und selbst wenn du die runterdrückst aktiv, ist richtig Widerstand da, weil eben zu viel Tonus im Pectoralis Minor Major ist. Das sind übrigens nicht nur die Sitztäter, sondern auch gerne die jeden Tag Brustbizeps-Trainierer, die da auch stark betroffen sind von.
Macht dann dasselbe.
Auch in den Clubs draußen viele Menschen, die da betroffen sind wegen ihrem Trainingsverhalten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und wenn du eben diese Protraktionshaltung hast, dann kann es eine Ursache sein, warum dieser Scapula, Oberarmkopf nicht mehr funktioniert und dann kriegst du halt immer wieder diese Enge, ne? Und das ist übrigens auch der Grund, warum auf den Diagnosen immer Schleimbeutelentzündung oder Supraspinatussehne steht, weil das sind die Sachen, die du im Ultraschall dann als gereizt und entzündet siehst und entlarvst oder Bizepssehne, aber sie sind eigentlich nie die Ursache. Ne? Also so sind wir ja drauf gekommen. Und deshalb ja, Schulterschmerz, großes Thema, ist übrigens, glaube ich, vielleicht hast du da was rausgesucht, ist der Bereich, wo die Forschung auch ganz klar sagt, ich müsste jetzt lügen, wie viel, aber es ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, wo die Schulter-OP wirklich was bringt, weil du eben diese Rhythmusstörungen, nenne ich sie mal, die eben durch Spannungen in irgendwelchen Strukturen, also das ist gerade schon aufgezählt, Rhomboideen können schuld sein, Subscapularis kann schuld sein, Trapezius kann schuld sein, Pectoralis Minor kann schuld sein, Scaleni im Hals können schuld sein, Trapeziusanteile können schuld sein. Meistens ist es eine Mischung von Verspannungen in diesen ganzen Strukturen und die musst du irgendwie wieder aufarbeiten. Da kannst du operieren, so viel du willst. Du wirst das Problem damit seltenst in den Griff kriegen, wo es auch mittlerweile sehr erdrückende Evidenz zu gibt.
Ja, also habe ich tatsächlich nichts zu rausgesucht an der Stelle. Aber vielleicht spielen wir den Ball gerade nochmal zu unserer Funktionsfrage von Schmerz von zurück. Ja. Der Schmerz, der entsteht ja, weil uns unser Körper damit signalisiert, hey, die Situation, die Position, die du gerade einnimmst, die funktioniert für das, was du vorhast, nicht gut. Zumindest nicht auf Dauer. Mhm. Die Lösungsstrategie in der orthopädischen Medizin oder orthopädischen Chirurgie wäre jetzt, wir fräsen dir ein Stück vom Akromion ab, vom Schulterdach.
Wir machen künstlich Luft.
Genau. Was passiert jetzt? Jetzt ist dort mehr Platz, das heißt, im Grunde genommen kann das Ganze jetzt noch weiter nach vorne fallen, bevor es wieder das gleiche Signal auslöst. Aber an dem Verhalten ändert sich nichts. Und deshalb habe ich vorhin auch die Verhaltensänderung ins Feld geführt. Denn angenommen, wir würden die Person jetzt zwischen den Schulterblättern freimachen, wo, ist auch ein ganz guter Test, finde ich, die Personen mit dieser Thematik, die haben oft dann wirklich Schmerzen, wenn man mit dem Daumen zwischen die Schulterblätter drückt oder versucht, unter die Schulterblätter zu kommen, hinten. Weil die Muskeln dort wirklich schmerzhaft verspannt sind. Die reagieren auf Druck und Berührung. Also dort freimachen, Haltung generell aufrichten, also ventrale Kette, vordere Kette auf Länge bringen Und dann, wenn alles wieder einigermaßen beweglich ist, würde ich anfangen, das Krafttraining so auszurichten, dass halt eben die Schulterblätter auch wieder hinten gehalten werden können. Dass alles über volle Bewegungsumfänge auch wirklich funktioniert, sprich gemäß ihrer Funktion trainiert wird auch. Ja. Und da ist...
Ja, und das ist etwas, wo du gerade ansprichst, wo ich gerne einhaken möchte, wo wir,
ja.
Ich würde sagen, heute besser, aber über Jahre auch in der Trainingslehre den Leuten halt auch Quatsch beigebracht haben. Also ich mache mal ein Beispiel, was für mich sehr eindrücklich ist. Hörst du mich noch?
Mhm.
Weil mein Bild steht in der Aufnahme, aber das ist ja egal.
Nee, ist alles normal.
Das ist immer ein bisschen komisch, beängstigend, wenn da irgendwas stehen bleibt. Wir haben zum Beispiel ja das Thema bei Klimmzügen. Also wenn du mir Klimmzüge machen, dann lege ich sehr viel Wert drauf, unten komplett auszuhängen, sodass mein Schulterblatt voll rotieren muss. Dass also meine Schulterblattspitze, die untere Spitze, der Angulus inferior, wirklich seitlich rauskommt quasi. Also den könntest du da palpieren, ja, unterm Latissimus. Und wenn ich mich dann nach oben ziehe, dann ziehe ich bewusst hinten die Schulterblätter runter und zusammen. Das heißt,
wann?
Also im Hochziehen oben, also wenn ich ganz oben bin, dann sind meine Schulterblätter hinten maximal zusammen und nach unten gezogen.
Ja, ja.
Das heißt, also ich versuche auch bei Klimmzügen, zumindest solange die Kraft noch da ist, auch eher mit dem Brustkorb Richtung Stange zu kommen und nicht nur mit dem Kinn über Brust. Ne? Also wirklich diese Scapula-Bewegung mitzumachen. Ja. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo in Trainerfortbildungen, an denen ich auch teilgenommen habe, halt eben diese Bewegung gezielt ausgelassen wurde. Also wo du beim Aushängen eben das nicht zugelassen hast, sondern die ganze Zeit versucht hast, bewusst die Schulterblätter unten und zusammenzuhalten und zu fixieren und festzumachen, so wie bei einem Bankdrücken eigentlich, ne? Anstatt die aushängen zu lassen. Und das sind so Dinge, die halt aus meiner Sicht biomechanisch einfach falsch sind oder du sparst eine Funktion komplett aus, die aber wichtig ist zu erhalten und zu trainieren. Und wenn ich eben über lange Zeit immer so trainiere, dass ich das bewusst wegtrainiere, dann kann ich das auch irgendwann nicht mehr gut. Und es kann dann einer der Gründe sein, warum ich da irgendwann ein Problem entwickle. Ne?
Ja.
Also ich will damit sagen, wir haben früher in der Trainingslehre, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber mir fällt da ein sehr bekannter Mensch ein, der so Wörter wie Zwangslage und so benutzt hat. Ich denke, du weißt, wen ich meine. Wo da extrem viel Wert drauf gelegt wurde, solche Dinge nicht zu machen. Und das teilweise eben... Also wir haben dann versucht, die Leute zu sehr korrektem Training zu bringen, was aber halt einfach nicht richtig ist. Und da gibt es jetzt viele, viele Übungsbeispiele. Ich möchte noch eins machen, was bis heute noch ist. Also biomechanisch ist es so, wenn ich meine Schulter nach oben bewegen möchte, weiter als die 90 Grad, als die horizontale, ich muss mal überlegen, für die Leute, die nicht zugucken und nur hören, und ich möchte die Arme weiter nach oben bringen, also die Handflächen oben zusammenbringen, über meinem Kopf klatschen, da muss der Oberarmkopf eine Außenrotation machen, biomechanisch gesehen. Also ich kann eigentlich mit innenrotiertem Arm die Arme nicht richtig nach oben bringen, physiologisch. Aber wir trainieren Seitheben mit Handflächen nach unten und innenrotiert. So, das heißt, wenn ich da eh schon ein bisschen Thema habe, ist halt die Chance mit der Technik, die jeder da draußen als das ultimative richtige Seitheben wahrscheinlich sehen würde, weil wir es nicht anders kennen, ist eigentlich biomechanisch nicht richtig. Und so gibt es in der Trainingslehre viele Sachen, die etabliert sind seit 100 Jahren und die jeder so macht und wo jeder dich ansprechen würde auf der Trainingsfläche, um Gottes Willen, das musst du so und so machen, ja, die aber auf unseren Körper bezogen teilweise gar nicht so viel Sinn machen.
Ja, ist halt auch die Frage, trainiert jemand Muskeln oder trainiert jemand Funktionen?
Das ist eine
spannende Frage, aber.
Wenn ich halt Muskeln trainiere und ja, Seitheben funktioniert, die Deltoideus-Köpfe aufzubauen und vorgeneigt ist, die verschiedenen Schwerpunkte, all diese Dinge. Aber ich laufe halt Gefahr, und das siehst du ja bei solchen extrem trainierten Menschen auch, dass ich halt dann auch mehr Probleme rantrainiere. Was man mit einer anderen Ausführung, meiner Meinung nach, mit dem gleichen Reiz auf dem Muskel halt nicht so hätte.
Ich wollte jetzt keine Partei für die Muskeltrainierenden ergreifen, aber es, Es ist im Grunde genommen, wollte ich darauf hinaus, mit welchem Take, also mit welchem Fokus gehst du überhaupt ans Training ran? Weil wenn man versucht, nur möglichst viel seine Muskeln zu trainieren, dann funktioniert das so. Er trainiert damit aber nicht zwangsläufig die Funktion. Wenn jetzt aber jemand die Funktion trainiert, trainiert er zwangsläufig auch den Muskel, der dafür verantwortlich ist.
Definitiv. Ich glaube so dieses, also wir könnten natürlich über dieses Thema jetzt von Gelenk zu Gelenk unfassbar lange hier weiterquatschen, aber ich glaube, diese Grunddenkweise ist relativ klar geworden und auch da nochmal ein Appell an euch, wenn ihr jetzt ein einzelnes Thema habt, es gibt zu fast allem ein Video mit Übungen und so weiter, zu Schulter, zu Hüfte, zu Knie, zu sonst was auf meinem Channel und wir werden da auch mal wieder neue Sachen aufnehmen für euch. Worüber ich noch gerne sprechen wollen würde, weil wir es vorhin so angetouched haben, sind die Schmerzmittel. Und vielleicht erstmal zur Definition. Also wir haben die nicht-opioiden Schmerzmittel, also die kennt ihr als Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac. Hab ich was vergessen? Das sind so die Klassiker.
Ich glaube, das sind fast alle, ja.
Verkäuflich kriegt. Die vereinfacht ausgedrückt in der Reizweiterleitung hemmend wirken, würde ich so zusammenfassen. Na, also sie wirken nicht so stark im Gehirn, sondern mehr so im zentralen Nervensystem und hemmen da irgendwo Weiterleitung zum Beispiel. Na, so kann man das so als Überbegriff, glaube ich, stehen lassen. Kannst gerne gleich nochmal genauer definieren, wenn du noch was gerade da hast, Patrick. Dann die Opioiden sind eben, wirken, also der Schmerz ist trotzdem da, aber deine Interpretation des Schmerzes verändert sich. Deshalb wirken die auch stärker. Also eigentlich ein bisschen, und da habe ich vorhin schon dran gedacht, wenn wir gesagt haben, früher gab es keine Schmerzmittel, Alkohol zum Beispiel gibt es schon sehr, sehr lange. Na, also irgendwelche gegärten Früchte und sonst was haben sich die Leute schon vor sehr, sehr langer Zeit schmecken lassen. Und Alkohol hat auch diese schmerzhemmende Wirkung, weil es dir einfach egaler wird, wenn du betrunken bist, dass dir was wehtut. Kann man so sagen, oder Patrick? Würdest du da zustimmen?
Ja, mir ist zumindest nichts anderes bekannt, aber da bin ich auch kein Pharmazeut.
Ja, ich auch nicht. Die Gruppe der Opioiden, aber natürlich mich als Physio ein bisschen damit befasst, sind halt eben Sachen wie Tramadol, Tilidin, bis hin dann auch zu Morphium und Co., also die stärkeren Sachen, die im Normalfall nicht frei verkäuflich sind. Und beide Gruppen haben Nebenwirkungen. Da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Also die stärkeren Sachen, die Opioiden-Wirkstoffe, da ist eigentlich den meisten Leuten klar, die haben natürlich dann Konzentrationsschwäche, Verdauung wird schlechter oder halt langsamer, Aufmerksamkeit, Spanne wird schlechter, darfst mit manchen von diesen Medikamenten ja auch kein Auto bewegen, keine Maschinen bedienen und so weiter. Ja. Du hast Nebenwirkungen, Konzentrationsschwäche, du hast also unterschiedlichste Nebenwirkungen, die relativ klar sind. Sie machen relativ schnell psychisch abhängig. Also es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum die nur mit Bedacht verschrieben werden und du die auch nicht freikaufen kannst. So, bei Ibuprofen und Co. sind die Leute recht tiefenentspannt und denken, ja, kann ich mir reinpfeifen, du hast vorhin beschrieben, viele nehmen das als Dauerlösung und unterschätzt das nicht. Also wir wissen heute, die drastischste Nebenwirkung, gerade bei Ibuprofen, ist noch nicht so lange her, dass da große Studien rauskamen, ein paar Jahre, brutale Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System, brutale Wirkung auf unser arterielles System und großes, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Co.
Schlaganfall, ja.
Genau, das heißt, auch die haben echt nicht zu unterschätzende Nebenwirkungen. Dann zum Beispiel Paracetamol, überdosiert Nierenversagen. Also es gibt da überall schon auch Nebenwirkungen, die ihr bitte im Hinterkopf haben solltet und nicht zu lapidar mit diesen Schmerzmitteln umgehen solltet. So, jetzt möchte ich aber noch eine Sache dazu ergänzen. Früher, zu Beginn meiner physiotherapeutischen Karriere, war ich sehr gegen Schmerzmittel und das war für mich so pauschal nicht gesund, nicht gut, nimm das nicht. Sehe ich heute ganz anders. Eine sinnvoll eingesetzte Schmerztherapie, mit sinnvoll meine ich, ein Zeitfenster zu öffnen, wo ich zum Beispiel meine Bewegung, meine Übungen besser machen kann. die Zeit, wo ich schmerzfrei bin, nutzen kann, um wieder mehr in Bewegung zu kommen, in Aktivität zu kommen, macht absolut Sinn. Aber nicht als Dauerlösung, sondern als gezielte, temporäre Schmerztherapie, um eben, ja, ich beschreibe es immer als eine Tür öffnen, wo ich dann durchgehen kann und mich besser bewegen kann. Mhm. Ja, so, das war mir noch wichtig, zu Schmerzmitteln zu sagen.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du mit, wie sinnvoll sind Schmerzmittel? Wie fast alles ist richtig angewendet schon einen Sinn da zu erkennen, also ein Vorteil. Aber es liegt eben auf der sinnvollen Anwendung. Und oft wird es auch gerade bei Ibuprofen irgendwie in einer dauerhaften Selbstmedikation dann leider so ein bisschen ad absurdum getrieben. Also man schaltet halt einfach dauerhaft irgendwie den Schmerz ab, statt sich damit auseinanderzusetzen, wie man die Ursache aus der Welt schaffen könnte.
Genau.
Und ja, für alle, die sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen ertappt fühlen mit, ich sag mal, nicht dauerhaften, aber zumindest regelmäßigem Konsum oder leichtfertigem Konsum von Ibuprofen und Co. Nehmt euer Smartphone oder setzt euch an den PC und lest einfach mal die Nebenwirkungsliste durch, die bei zu langer Einnahme, zu häufiger Einnahme so auftreten könnte. Ihr wurdet hiermit darauf hingewiesen.
Ja. Ja, bei Ibuprofen gab es, glaube ich, sogar eine Studie, die, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich habe die nur mal überflogen, aber dass deine roten Blutkörperchen sich verändern und das dann nach einer Einnahme von Ibuprofen teilweise wochenlang nachweisbar noch ist und so. Also du hast da echt krasse Wirkungen auf Dinge, die du so erstmal nicht auf dem Schirm hast. Und nochmal, ich möchte das nicht verteufeln, ich nutze die Sachen auch. Aber man sollte das nicht überbewerten. Auch das Thema entzündungshemmend, also diese Wirkungsgruppe, gerade Ibuprofen und Diclofenac haben ja starke auch entzündungshemmende Wirkung, die man sich durchaus auch mal zu Nutzen machen kann. Aber das ist eben nicht das Allheilmittel und vor allem nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also Magenprobleme sind ja so die schnellen kleinen Sachen, die du kriegst, wenn du halt zu lange die Sachen nimmst. Aber eben die schwerwiegenden Sachen, die gravierenden Sachen bei Dauermissbrauch, nenne ich es jetzt mal, sind schon echt gravierend. Da wollte ich schon auch mal drauf hinweisen. Dennoch, ja, Zeit begrenzt, eine tolle Möglichkeit.
Genau, sage ich auch gleich noch was zu, aber noch zu dieser Thematik Entzündung. Entzündungen haben auch eine Funktion. Entzündungen sind auch in den meisten Fällen zu Unrecht negativ konnotiert.
Ganz oft, ne?
Genau. Aber zu diesen Magen-Darm-Problemen, das unterschätzt man auch, ja. Das merkt man als allererstes. Man verschläft meistens so ein bisschen die Transition zu was Ernstem. Weil dauerhafte Selbstmedikation mit Ibuprofen kann auch Blutverluste im Magen-Darm-System verursachen. Und das kann in schwerwiegenden Fällen auch zu Anämien führen, also zu Blutarmut.
Ja, die meisten Ärzte verschreiben dir eigentlich immer einen Magenschutz mit.
Genau.
Und das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil die Erfahrung bei denen einfach ist, dass ein Großteil der Leute, die das ein bisschen länger nehmen müssen, halt Probleme kriegen. Und dazu vielleicht einen kleinen Fun-Fact, wäre wirklich das falsche Wort, aber eine kleine Wissenserweiterung dazu.
Anekdote.
Tote passt gut, weil es gibt auch die Theorie, und ich glaube, dass die stimmt, dass mehr Bodybuilder eben an Magenblutungen oder sowas verstorben sind wegen dem Missbrauch von frei verkäuflichen Schmerzmitteln. Na, also zum Beispiel beim Münzer gibt es auch diese Theorie, der ja wirklich auch sich ordentliche Dosen von Steroiden und sowas genehmigt hat. Und dann ist er ja damals verstorben und da gab es ja die Riesenberichte drüber und so. Und worüber aber da wenig berichtet wurde, und da gibt es einige Stimmen, die ihn auch ganz gut kannten und so, die sagen, das waren nicht irgendwie die Steroide, sondern waren ganz konstanter Schmerzmittelmissbrauch, der eben zu Magenblutungen und sowas geführt hat. Und na, also da gibt's und ich kenne auch einen Betreiber, der im Bodybuilding aktiv war. Ich werde auch hier den Namen nicht nennen. Grüße gehen raus. Wenn das hört, weiß er wahrscheinlich, wen ich meine. Der auch fast dran gestorben wäre. Und zwar nicht wegen den Steroiden, die er damals genommen hat, sondern wegen den Schmerzmitteln, die bei ihm
Blutung
im Magen ausgelöst haben.
Ja.
Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber ich möchte überhaupt nicht da Panik verbreiten, sondern einfach mit sinnvollem Gebrauch appellieren.
Genau. Und ich habe es ja angekündigt zum Thema sinnvoller Gebrauch, weil du meintest, man kann damit natürlich auch Fenster öffnen, wo man dann auch mal schmerzfrei sich bewegen kann. Und auch wenn diese Hemmung durch den Schmerz nicht mehr da ist, dann auch bessere Funktion im Training, in der Bewegung da ist, sehe ich als absolut sinnvoll. Ich möchte nur an der Stelle an alle Zuhörenden appellieren, dadurch, dass ja dann der Schmerz an der Stelle ausgeschaltet ist, solange man sich bewegt, bekommt man als, ich nenne es mal, als Laie auch zu wenige Rückmeldungen, ob die Bewegungsqualität jetzt vielleicht auch gerade gut und sinnig ist. Deshalb würde ich empfehlen, wenn man sowas macht, dann bitte einfach mit professioneller Betreuung. Ja, mit qualifizierten Trainerinnen, Trainern, Physiotherapeutinnen, Therapeuten, wie auch immer. Aber einfach mit jemandem, der mit einer entsprechenden Qualifikation extern überprüfen kann, ob die Bewegung jetzt gerade gut für euch ist oder nicht. Weil diese Rückmeldung, die fehlt eben, wenn man mit Analgetika die Schmerzwahrnehmung ausschaltet oder hemmt zumindest.
Ja, und was man da auch noch ergänzen kann für Therapie, gerade wenn man so myofaszial arbeiten will, also mit Triggerpunkten und ähnlichen Sachen, ist es auch hinderlich, wenn die Leute Schmerzmittel drin haben.
Vor allem viel drin haben und der Feedback-Mechanismus fehlt. Ne?
Ja, vor allem, wenn halt Tilidin, Tramadol und solche Sachen drin sind, ist Therapie deutlich schwieriger. So. Das mal so zu Schmerz. Und vielleicht noch ein Hinweis für euch, wenn ihr wirklich so eine akute Geschichte habt und zeitlich begrenzt mal sowas wie Ibuprofen einsetzen wollt, guter Tipp noch von mir, Profi-Tipp, den Schmerz gar nicht so aufkommen lassen zwischendrin. Also wirklich zu sagen, du hast eine Wirkdauer von 6 bis 8 Stunden bei Ibo, dass du alle 6 Stunden oder alle 7 Stunden konstant nimmst, auch wenn der Schmerz noch nicht wieder sich aufgebaut hat. Weil es ist immer schwieriger, einen sich aufgebauten Schmerz wegzudrücken, wie einen schon runterregulierten unten zu behalten. Und wenn ich jetzt mit Patienten da gearbeitet habe, dann habe ich da immer versucht, mit einer wirklichen Strategie die Schmerzmittel einzusetzen und nicht einfach nur so, ich werfe mal was ein, wenn, sondern dann wirklich gezielt zu sagen, ich nehme zum Beispiel 3-mal am Tag 400 Milligramm, was jetzt eine sehr geringe Dosis ist, aber das reicht oft schon, und halte den Schmerz dann unten und mache dann meine Übungen und meine Bewegungen und gehe da einfach so Stück für Stück voran.
Das gilt allerdings primär dann, wenn es vom Arzt so verschrieben wurde. Also für alle, die jetzt in der Selbstmedikation sind, bitte, bitte nicht machen.
Das ist natürlich der absolut richtige Hinweis an der Stelle. Aber das ist etwas, was man so für sich wissen sollte.
Ja, und ich habe da noch ein Anliegen, weil ja, auch Bewegung schmerzt manchmal, wenn wir irgendwie orthopädische Geschichten haben, wenn man orthopädische Geschichten hat. Und oft wird dann halt eben Schonung auch verordnet, ärztlich. Schonung heißt aber nur nicht belasten. Schonung heißt nicht bewegen. Denn die meisten Probleme und vor allem die langfristigen Probleme, die aus so einer Verletzung, aus so einem Schmerzgeschehen dann resultieren können, die sind nicht aufgrund der Schmerzursache, sondern weil man sich aufgrund des Schmerzes dann über lange Zeit zu wenig bewegt. Also auch da einfach drüber nachdenken, dass Bewegungsvermeidung einfach negative Spätfolgen haben kann. Und wenn man irgendwie jetzt eine, ich will nicht Verletzung sagen, aber wenn man irgendwas hat, was Schmerzen auslöst, in bestimmten Belastungssituationen, dann ja, schraubt die Belastung zurück, aber bitte nicht die Bewegung.
Dann noch eine wichtige Ergänzung zum Thema Schonen. Es ist ganz, ganz oft so, dass Symptome dann schon über eine gewisse Zeit besser werden, wenn ich schone. Aber wenn ich eben nicht an der Ursache dran war oder an der Funktion nichts geändert habe, dann gehe ich wieder in die Belastung rein und das Problem ist sofort wieder da. Klassisches Beispiel, du hast irgendwie einen Tennisarm vom Training oder einen Golferarm, ne? Also Tennisarm außen weh, Golferarm innen, so ganz grob zur Definition. Und du lässt dann einfach die Übungen oder das Tennis oder was auch immer weg, was das ausgelöst hat, dann wird es oft dann nach einer gewissen Zeit besser, spielst aber einmal wieder Tennis und es wieder da. oder gehst einmal wieder in dein Bizeps-Training oder machst du da Klimmzüge oder was auch immer und ist wieder da. Also schonen hat im Körper halt, also macht nochmal total Sinn, wenn was kaputt ist, du hast einen Schnitt, der muss zusammenwachsen, du hast einen Bruch, der muss zusammenwachsen, irgendwie sowas in der Art, kann schonen, ruhig stellen, total viel Sinn machen. Hast du aber eine Funktionsstörung, die zu Schmerzen geführt hat und du schonst einfach nur, wird es in seltensten Fällen nachhaltig gut, kann ich wirklich aus Erfahrung sagen.
Ja, weil schonen nur das Symptom reduziert, aber nicht die Ursache.
Genau. Meistens zumindest. Und auch da wieder, machen wir nochmal das Bandscheibenbeispiel mit Operationen und Co. Du hast einen Bandscheibenvorfall, der zustande kommt, weil du ständig in der Haltung nach vorne bist, vorne viel Spannung ist und vorne die Wirbelkörper immer zusammengequetscht werden und irgendwann drückt es ja den Gallertkern hinten raus, weil einfach der Faserringknorpel irgendwann nicht mehr halten kann. Der gibt nach. Jetzt operierst du das raus, gehst danach wieder zurück in deinen Office-Job, änderst nichts, trainierst nichts, übst nichts, dann wird das Thema dich weiter begleiten. Es wird drüber, drunter wieder ein Vorfall kommen, vielleicht im selben Segment wieder ein Vorfall kommen, weil du an dieser Ursache nichts geändert hast. Ne? Und jetzt muss ich noch einmal Paki zitieren, der hat früher mal gesagt, eine Bandscheiben-OP ist so, du klemmst dir einen Finger in der Tür ein und statt jetzt die Tür zu öffnen, schneidest du den Finger ab. Treffen.
Ja.
Ne, hat er bis heute recht mit, meiner Meinung nach, weil das ist wirklich genau der Punkt. Ne? Also ich sag nicht, dass es nicht mal eine notwendige Bandscheiben-OP gibt. Die gibt's und dann bin ich froh, dass man die machen kann. Aber der Prozentsatz ist relativ gering, wo es das wirklich bräuchte, final. Und wenn du eben dich operieren lässt, musst du trotzdem danach die Tür öffnen. Also sprich die Ursachen, die verkürzten Strukturen, funktionell verkürzten Strukturen wieder umtrainieren, dass die wieder loslassen können, dass die wieder Länge zulassen können. So, also das mal so zum Verständnis Schmerz in der orthopädischen Welt. Das haben wir noch vergessen, Patrick. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, Patrick. Also auch so ein bisschen Frieden machen mit Schmerz. Also ich möchte eine Sache klarstellen. Wir alle lieben es, ein schmerzfreies Leben zu führen. Also ich möchte jetzt hier auch Schmerz nicht glorifizieren und am liebsten bin ich auch schmerzfrei und ist ja auch in unserer Arbeit immer das Ziel, Menschen schmerzfrei zu bekommen. Dennoch möchte ich an euch appellieren, ein bisschen Frieden auch mit Schmerz zu machen, weil Schmerz kann auch ein bisschen was Geiles sein. Also jetzt nicht Richtung Sadomaso oder so, das ist jetzt nicht so meine Welt. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig trainiert, und gerne trainiert, dann mag man diesen Schmerz beim Training bis zu einem gewissen Grad zum Beispiel. Oder auch wenn man regelmäßig Five trainiert und die Muskellänge trainiert, dann wird man ein bisschen auch schmerzpervers bei dem Dehnschmerz, nenne ich es mal. Ne? Also jemand, der das regelmäßig macht, wird in einem Spagattraining oder so mehr an so eine Schmerzgrenze rangehen und sich damit noch wohlfühlen, als jemand, der das gerade zum ersten Mal macht. Also man darf auch Schmerz für sich nutzen, weil, bleiben wir mal beim Muskeltraining, du wirst wahrscheinlich nicht viel stärker werden, wenn du nie an eine gewisse Schmerzgrenze rantrainierst. Ne? Also wenn ich Richtung Muskelversagen trainiere, tut das halt weh. Bei schweren Gewichten ein bisschen weniger als bei leichten, das Thema hatten wir schon oft. Ne, bei ganz, ganz vielen Wiederholungen tut es noch mehr weh, aber es gehört halt dazu, wenn ich einen Trainingsreiz setzen möchte, einen überschwelligen. Und bei Muskellängentraining genauso. Das heißt auch da wieder, und das erleben wir ja manchmal bei Klienten, dass halt Schmerz so böse hinterlegt ist, dass beim Training alles, was irgendwie auch nur annäherungsweise wehtut, ausgespart wird oder will man nicht.
Es wird vermieden, ja.
Böse, doof wird vermieden, ne? Und jetzt sage ich auch noch mal was Böses Richtung meine Therapeutenkollegen. Ich darf das als Physio sagen. Ich habe in der Physioausbildung in der Schule noch gelernt, immer außerhalb vom Schmerz. Bloß nicht in Schmerz. Ja, nicht an Schmerz. Schmerz in der Therapie, absolutes No-Go. Und das ist völliger Quatsch. Wenn du jemand hast, bleib mal, du hast ein Handgelenk gebrochen gehabt, hast das 6 Wochen im Gips, das kommt raus, kaum noch Bewegung da. Alter, da musst du mal in den Schmerz, dass das wieder geht. Und ich mache jedem Therapeuten einen Vorwurf, der nicht in diesen Schmerzbereich reingeht, weil das Ende vom Lied wird sein, dass das Handgelenk ein Leben lang steif bleibt und Tennisarm, Golfarm, sonst Schulterprobleme und alles Mögliche auslösen wird bei diesen Menschen. Also zu glauben, du kannst Therapie immer außerhalb von Schmerz machen, No fucking way, es geht nicht. Du kannst Grenzen einhalten, du kannst in einem Schmerzbereich arbeiten, was der Patient gut tolerieren kann. Aber schmerzfrei funktioniert in meiner Welt nicht. Also nicht bei einer guten Therapie und nicht bei einem guten Training. Also auch das nochmal an euch, da war ich ganz emotional hier, an euch als Appell, macht auch einen gewissen Frieden mit Schmerz im Sinne von Schmerz kann was total Positives sein.
Ja, vielleicht muss man da auch differenzieren, weil es so eigentlich nicht mehr gemacht wird, zwischen unangenehmen Empfindungen und Schmerz.
Ja.
Also vielleicht von der subjektiven Wahrnehmung, da wird häufig von sogenannten Wohlfühlschmerz gesprochen. Also wenn das Maß der Missempfindung noch in einem Bereich ist, wo man mal weiß, okay, das ist jetzt da und ich weiß auch warum. Und es ist auch gut so, dass es da ist. Das ist das, was wir zum Beispiel beim Dehnen merken oder beim Krafttraining, bei den letzten Wiederholungen oder bei sonstigen Dingen, wo man merkt, okay, das fühlt sich jetzt anders an. Das ist ein bisschen mehr als das, was wir im Baseline-Segment fühlen. Aber das ist gut so. Ja, also titulieren wir das jetzt vielleicht einfach als Baseline-Schmerz, als Wohlfühlschmerz. Ja. Und dann gibt's halt diesen Ekelschmerz. Und wenn der einsetzt, wo man merkt, okay, dann wird's wirklich hässlich. Ja, also dann geht's einem auch nicht mehr gut. Dann merkt man, dass es da noch andere Empfindungen, andere Emotionen zugleich gibt, die einem das Ganze verstärkt zu vermitteln versuchen, dass das, was gerade passiert, nicht gut ist. Ja. Und diese Differenzierung, die können, glaube ich, auch viele nicht mehr, weil sie zu selten überhaupt irgendeine Form von Schmerz oder Missempfindung oder unangenehmen Empfindungen spüren. Und das muss man vielleicht auch erst wieder lernen. Ja. Absolut. Vielleicht als Ergänzung zu dieser Thematik.
Nein, also das, was ich gerade ein bisschen meinte mit dem Beispiel, jemand, der, wenn du sein Leben lang nicht trainiert hast, keinen Sport gemacht hast, vielleicht in irgendeiner Form, und du gehst das erste Mal ins Training und du gehst dann vielleicht noch mit einem Kumpel, der das ständig macht, und der macht sich noch einen Riesenspaß draus und will dir mal richtig zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ja, dann ist es für den Menschen, der das zum ersten Mal macht, keine schöne Sache. So, nee, aber wenn du regelmäßig trainierst und das einfach so zu deinem Alltag dazugehört, dann ist so ein gewisser Trainingsschmerz was Tolles. Also ich mag das zum Beispiel total gerne. Ne? Also das ist etwas, was halt einfach zur Routine dazugehört und einem dann ja auch vermittelt, ich bin jetzt schön an die Schmerzgrenze ran, jetzt ist was passiert und das ist gut irgendwie, ne? Und das Gefühl danach ist ja auch super.
Ja.
Vielleicht dazu noch ganz kurz, da hat nämlich der Klaus Baum tatsächlich am Milon-Geräten vor ein paar Jahren mit Kunden von uns eine Studie gemacht, wo es um die Reduktion von Knieschmerzen ging. Und da gab es drei Gruppen: Unterkörpertraining, Kraft, Ganzkörpertraining, Kraft und Oberkörperkraft. Und alle drei hatten eine Schmerzreduktion. Alle drei Gruppen. Also im Knie. Also die Gruppe, die nur Oberkörper trainiert hat, hatte auch eine Reduktion des Knieschmerzes. Erklärt hat es der Klaus Baum damals über Ausschüttung von Myokinen und solchen Sachen, die dann schmerzlindernde Wirkung haben. Also auch das, du machst im Training bewusst einen Schmerz, um danach weniger zu haben. Ne? Also das sind alles so Dinge, was ja Lernprozesse sind, die man nur haben kann, wenn man halt auch regelmäßig mal was macht.
Ja, da gibt's auch eine schöne Untersuchung, dass wir vielleicht eine genannt haben. die ist aus dem Journal of Physiology von Lima, Abner und Sluka aus dem Jahr 2017 und heißt Does Exercise Increase or Decrease Pain? Da geht es um zentrale Mechanismen. Mhm. Und das ist bei den meisten Schmerzursachen so, dass Training, also Exercise, tatsächlich die Schmerzwahrnehmung deutlich reduziert. Anders ist es bei verschiedenen chronifizierten Schmerzformen und bei verschiedenen Schmerzformen, sowas wie Myalgien und Fibromyalgien, wo halt eben die Bewegung und Belastung des Gewebes selbst einfach die Ursache des Schmerzes ist. Da spielt zwar Bewegung und Training auch eine Rolle in der Therapie, ist allerdings nicht so einfach, nicht so selbsterklärend. In allen anderen Fällen hat man festgestellt, dass Training und Bewegung die Schmerzwahrnehmung runterfahren.
Ja, ist so. Auch aus meiner Erfahrung, definitiv. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Schmerz? Eigentlich recht weitläufig beleuchtet, würde ich sagen.
Ich denke auch, zumindest im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten.
Ach ja, so bescheiden sind die gar nicht. Also Schmerzen habe ich schon eine Menge gelöst in meinem Leben.
So würde ich dich daher als Schmerzexperten, achso, nee, gelöst, Entschuldigung. Ich ja, dachte gerade, ja, Schmerzen hatte ich schon eine Menge, deshalb bin ich Experte. Nee,
Schmerzen hatte ich auch schon eine Menge. Ich habe auch schon eine Menge Schmerzen gemacht in meiner Kampfsportkarriere vor meiner Hirnblutung, aber ich habe vor allem auch sehr viele Menschen schon von Schmerzen befreien dürfen und Schmerzen reduzieren dürfen. Und ich glaube schon, dass wir da gewisse Experten sind. Durch eine Studie, die wir hier eigentlich noch nennen müssen unbedingt, ich habe sie aber jetzt auch nicht physisch parat, ist hier vom Dr. Fjöll, der für uns ja die für die MED-Zulassung der Pfeif-Geräte eine klinische Studie gemacht hat. Und der hat da jetzt mittlerweile in seiner Reha-Klinik zigtausende Menschen durch. Ich glaube, ich habe sie dir mal geschickt. Ich glaube, ich hatte sie dir mal, oder die Chiara hat sie dir mal geschickt, wo er wirklich auch weltweit auf Schmerzkongressen und so unterwegs ist und da Vorträge hält mit eben den Pfeifübungen als schmerzreduzierende Maßnahme bei chronischen Schmerzpatienten. Also wir haben da schon eine Menge gemacht in dem Bereich. Also ich glaube, wir dürfen da schon drüber sprechen. Also für euch alle nochmal, wenn es weh tut, nicht gleich Angst haben, vernünftig einordnen, Hilfe holen,
bewegen, Funktion verbessern.
Funktion verbessern, rangehen. Wenn Schmerzmittel nur zeitlich begrenzt, dann ist schon mal ganz, ganz viel gut. Nicht zu lapidar umgehen mit den Sachen. So.
Patrick, schön zusammengefasst.
Würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wie lange waren wir denn schon wieder? Wahrscheinlich wieder lang. Also alle, die hier durchgehalten haben, danke. Und Abo, kommentieren, machen, tun. Ihr wisst schon, der Algorithmus liebt das. Und wir freuen uns, wenn hier immer mehr Leute zuhören. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao, wir sind raus.
Macht's gut.